Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Mit dem ehemaligen Fernsehkoch, Geschichtenerzähler, Menschenfreund, passionierten Trödelsammler und Moderator von Bares für Rares oder schlicht und einfach mit dem bekanntesten Bartträger Deutschlands. Aus dem Homeoffice ist mir zugeschaltet Horst Lichter. Herzlich willkommen, Leute.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich.
Bin dann mal still, heißt Ihr neues Buch, ein Titel, den man erst so ganz und gar nicht mit Ihnen assoziiert. Stimmt aber nicht, wie ich jetzt gelernt habe. Sie sind ein Mensch, der Stille enorm schätzen kann und auch kein Problem damit hat. Wo finden Sie normalerweise Stille im Alltag?
Also im Alltag tatsächlich bei mir zu Hause, in dem Raum, in dem ich mich mit am liebsten aufhalte. Das soll nicht falsch verstanden werden, aber in meinem Männer-Yoga-Raum, das ist die Garage. Da habe ich die absolute Ruhe in mir. Da bin ich ich.
Wie sieht denn Ihr Männer-Yoga da aus?
Das ist ein wenig putzen, ein wenig räumen, ein wenig blättern in den Büchern, ein wenig umdekorieren. Einfach das tun, wovon ich schon als Kind immer geträumt habe, inmitten all dieser Spielsachen. Das finde ich wunderschön.
Schon als Kind haben Sie, wie ich gelernt habe, diese Stille geschätzt und haben sie mal ganz intensiv in der Eifel gefunden. Da wurden Sie von Ihren Eltern auf Urlaub hingeschickt zu Ihrem Onkel und Ihrer Tante, die in einem kleinen Eifelörtchen wohnten. Wie alt waren Sie denn damals?
Oh Gott, da war ich wirklich noch klein. Das fing schon an, dass ich alleine hingeschickt wurde mit 5 Jahren.
Und wie sah Ihr Urlaub da aus?
Also A, mochte ich Tante Gerda und Onkel Ernst sehr, sehr gerne. Aber die hatten auch dieses unglaubliche Vertrauen, was in der Eifel anders ist als in der Großstadt. Da hat man ein Kind morgens losgelaufen lassen und Butterbrot dabei, eine Flasche Wasser dabei. Ich hatte meine Mundharmonika und dann war ich weg. Und kam tatsächlich teilweise erst nach Hause, wo es schon dunkel wurde. Bin durch den Wald gestreift, durch die Dörfer gelaufen und mit mir ganz alleine, hab an den Wiesen gesessen, bei den Kühen und fand es einfach wunderschön.
Und es hat Ihnen nichts ausgemacht, da ganz alleine zu sein und keine anderen Kinder zum Spielen zu haben?
Nein, manchmal war ich mir selber genug. Ich glaube, wenn man sich selber genug ist, kann man für andere da sein. Das heißt nicht, dass man Einsiedler wird oder einsam ist. Ich mag mich ja, weißt du, das ist das ganz Wichtige. Und ich möchte, dass alles rundherum schön ist. Ich bin harmoniesüchtig schon von klein Kind an. Und dafür tue ich immer alles. Aber wenn ich alleine mit mir bin, ist ja alles harmonisch. Ja,
das sind auch die besten Gespräche, die man da führt, ne?
Ja, widerspricht keiner.
Ja, genau. In Ihrem neuen Buch geht es jetzt nicht um Ruhesuchen in der Eifel, sondern Sie wollten da die Stille in einem Schweigekloster suchen. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Da dieses Buch ehrlich ist. Ich habe extra nichts davor gesetzt. Sehr ehrlich gibt es nicht. Außergewöhnlich ehrlich gibt es nicht. Es gibt nur ehrlich. Bin ich natürlich auch dabei ehrlich. Die Idee stammte gar nicht von mir, sondern von dem Verlag. Die hatten die Idee, dass jemand ins Schweigekloster geht, weil es heutzutage in diesem Lärm, in dieser schnellen Zeit immer mehr Menschen suchen, diese Ruhe. Man hatte mich angefragt, obwohl man eigentlich dachte, ich würde Nein sagen, weil ich keine Zeit habe. Aber ich fand dieses Projekt so interessant, so spannend, dass ich sofort gesagt habe, mach ich. Und deswegen haben die auch dieses Kloster ausgesucht. Auch das habe ich mir selber nicht ausgesucht. Ich hätte ein anderes genommen.
Das kann ich mir, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, vorstellen. Sie sind also zu Ihrem Aufenthalt im Schweigekloster aufgebrochen und kannten erstmal nichts außer der Adresse. Aber hatten natürlich eine Vorstellung davon, wie so ein Schweigekloster wohl aussieht. Wie haben Sie sich das vorgestellt?
Tatsächlich ganz romantisch, wie in so einem Spielfilm. Ein riesiges, uraltes Kloster, Jahrhunderte alt, in dem Mönche leben oder Nonnen, die nachts um 3, 4 Uhr aufstehen zum stillen Gebet, dann vielleicht eine kleine Brotzeit, hart arbeiten, dann wieder ein stilles Gebet und das Ganze jeden Tag, ohne miteinander zu sprechen. So hatte ich mir ein Kloster vorgestellt.
Aber die Realität sah anders aus.
Ja.
Das fing schon mit der Begrüßung im Kloster an. Wie lief die ab?
Also fing schon damit an, dass ich keinen Parkplatz fand und in dem Innenhof überall Schilder standen, auf keinen Fall reinfahren, weil ich dann aber zum Schluss aus lauter Verzweiflung gemacht habe, um die Koffer schon mal abzustellen. Und dann stand ich erstmal in einer riesigen Schlange, ich sag mal von 90% Damen. alle mit dem nötigen Corona-Abstand selbstverständlich, zum Anmelden. Und an der Anmeldung war es auch nicht wie in einem Kloster, wo man dachte, dass da vielleicht schon der erste Mönch steht, sondern standen sehr moderne Damen mit Hightech-Computer in einem Raum, der halt auch sehr modernisiert war. Und da wurde ich erst mal gefragt, wer ich denn bin und was ich gebucht hätte.
Also man hat sie nicht erkannt.
Nein, weil doch mal schön war. Verwunderlich, aber schön. Ja, so, und dann habe ich gesagt, ich habe eigentlich nichts gebucht. Es müsste irgendetwas gebucht sein für mich. Gucken Sie doch mal im Computer. Ja, wir finden jetzt nichts. Welchen Kurs? Ich sage, ich habe keinen Kurs gebucht. Ich bin zum Schweigen da. Und das war ja schon zu viel gesprochen alles. Naja, und da musste ich mich noch mal ganz woanders anstellen, wobei ich die Koffer schon da lassen sollte, weil ich in dem Gebäude wohl nachher wohne, aber in einem ganz anderen Gebäude mich anmelden muss.
Also es war quasi wie auf der Stadtverwaltung.
Ja, und dass die nicht gefragt haben, ob ich einen Termin habe für die Anmeldung, war alles.
Gab es denn da im Kloster überhaupt noch Mönche und Nonnen?
Gar keine.
Also war
da gab es keine Mönche, da gab es keine Nonnen. Da gab es tolles Personal, die sehr fleißig waren, das hat man gesehen. Und dann aber so jede Menge, ich sag jetzt mal, Meister ihres Faches. Ja, der Yoga-Meister oder die Meisterin, die Yoga-Singmeisterin oder Meister, der Zen-Meister. Es gab jede Menge Herrschaften, die irgendetwas sehr Spirituelles mit den Menschen machen wollten oder sollten. Oder die Menschen haben es erwartet, nur ich nicht.
Aber sie mussten sich darauf einlassen oder sie haben es zumindest versucht. Gewohnt haben sie ja schon noch in so einer Art Klosterzelle, in einem sehr schlichten Zimmer. Das hatten sie ja vermutet, dass es schlicht ist. Wie viel Quadratmeter hatten sie zur Verfügung?
Ja, ich sag mal 6 Quadratmeter. Mhm. Mehr waren es, glaube ich, nicht.
Ohne Fernseher?
Aber das war egal.
Ohne Fernseher, ja. Ohne WLAN, vermute ich mal.
Selbstverständlich ohne WLAN. Ein Fenster hatte ich in einen wunderschönen Garten hinaus. Das war auch sehr schön. Aber es war sehr heiß in dem Zimmer. Es war Sommer. Und draußen waren, ja, wie soll ich sagen, sehr viel Leben im Garten, was rumfliegt.
Insekten, was ich dann so Stechmücken.
Ja, richtig. Und die haben sich hauptsächlich in meinem Zimmer gesammelt, weil ich das Fenster auf hatte zum Lüften. Ohne geöffnetes Fenster ging nicht, dann wäre ich erstickt. Mit geöffnetem Fenster wurde ich systematisch aufgefressen.
Naja,
das habe ich 10 Tage durchgehalten.
Mönch auf Probe muss man halt auch ein bisschen leidensfähig sein, ne?
Ja, sehr schön.
Haben Sie das denn durchgehalten mit der Handy-Abstinenz?
Ich habe tatsächlich jeden Abend einmal ganz kurz zu meiner Frau geschrieben, damit sie weiß, dass ich lebe. Aber viel mehr ist nicht passiert. Ich habe kein iPad dabei gehabt, ich habe keine Filme, ich habe keine WhatsApp, keine Mails, keine SMS, kein gar nichts und auch mit niemandem gesprochen. Und das war die ersten 3-4 Tage sehr, sehr schwierig, weil dieses Kloster ja nicht das war, was ich erwartet habe. Ich wollte diese Zen-Kurse nicht machen, das war alles so grauenhaft für mich. Ich habe mich so gewehrt gegen alles, weil ich wollte Schweigen zu mir finden. Aber in diesen ersten 3-4 Tagen habe ich etwas anderes trainiert, was ich immer anpranger, was viele benutzen, aber nie umsetzen. Und zwar meine innere Toleranz wiederzufinden. Toleranz anderen Menschen gegenüber, dass die das gut finden und dass das für die richtig ist, nur für mich nicht.
Aber es war eine harte Schule, was Toleranz betraf, muss man sagen. Was sich für Sie merkwürdig angefühlt hat, war zum Beispiel die Atmosphäre im Speisesaal. Haben Sie sich extrem unwohl gefühlt? Wie hat man sich so ein solches Essen im Schweigekloster, so wie Sie es erlebt haben, vorzustellen?
Also erst mal vom Essen. Ich habe jetzt nicht ernsthaft tolle Küche erwartet. Allerdings hatte ich schon gedacht, in so einem Kloster, naja gut, die haben vielleicht einen riesigen Ofen, backen ihr Brot selber, so riesenrunde Brote. Die werden vielleicht vom Dorfmetzger die schöne Wurst haben und selbstgemachten Käse. Vielleicht Eier von freilaufenden Hühnern, die sie selber halten und Gemüse aus dem Garten. Naja, also essenstechnisch war schon mal ein Desaster, weil da war ein kleines Buffet aufgebaut. Da lag dann dieses, sehr geschmacklose Brot. Das war veganes Brot mit was weiß ich was, aber ohne jegliches Salz. Daneben lag eine hauchdünne Scheibe Käse immer, die also nicht schmeckte, als wenn sie von irgendeiner Milch eines Tieres hergestellt wurde. Und das war im Großen und Ganzen ein sehr, sehr dünnen Kaffee, der ähnlich schmeckte wie der Tee, wobei der aromatischer war. Und dann natürlich die Tischordnung. Das sah aus wie in einer ganz billigen Aula. Lange Tische, jetzt achtete man sehr auf den Abstand, das heißt, wir mussten Handschuhe anziehen, wir mussten Masken anziehen, in Schlangen stehen, ja, mit dem nötigen Abstand, ja, rechts und links war immer 2 Meter Abstand, aber der gegenüber saß, saß 70 Zentimeter gegenüber und man musste die Maske ja runter tun zum Essen, sonst kriegt man das Butterbrot ja nicht rein, wobei ich hätte auch drauf verzichtet.
Also ich tippe jetzt mal, Sie haben nicht zugenommen während des
Aufenthalts. Nein, ich habe abgenommen, das war nicht so, also das war gut für die Figur, aber ich fand es halt grausam. Wissen Sie, ich bin jemand, der, auch wenn ich schweige, kann man höflich sein, ein Blick, ein Lächeln, eine Geste, aber ich hatte so das Gefühl, die hatten panische Angst davor, irgendjemanden anzuschauen oder zu lächeln. Da rannten alle rum wie in so einem ganz komischen Film. Den Blick gesenkt, auf den Boden in sich versunken, wandelte man umher. Und sobald man den Schatten eines menschlichen Wesens sah, bog man ab. Und das war ein bisschen schwierig für mich.
Er sonst eher der gesellige Typ ist. Das kann ich gut nachvollziehen.
Ja.
Dann als nächste Schwierigkeit kam der Zen-Kurs hinzu, zu dem man Sie angemeldet hatte. Also Zen ist eine Art buddhistische Meditation. Hatten Sie sich vorher schon jemals damit beschäftigt?
Nein, Zen kannte ich überhaupt nicht, habe ich noch nie vorher gehört. Und als ich das fing ja schon damit an, dass ich zu diesem Kurs hin musste, man sagte mir die Uhrzeit, man sagte mir den Raum, da stand wieder unsere Schlange mit den ganzen Damen und ich als einziger Mann, obwohl da waren noch 2 Herren, wobei man nicht so genau weiß. Auf jeden Fall sollten wir uns eine Sitzgelegenheit aussuchen. Jetzt hatte ich aber ein Problem, wir dürfen nicht reden. Wie frage ich denn, welche Sitzgelegenheit für mich ist? Weil die hatten kleine Kissen, die hatten größere Kissen, die hatten Holzbänkchen. Jeder nahm sich was anderes. Jetzt dachte ich mir, okay, muss ich selber rausfinden, was für mich gut ist oder nicht? Und dann habe ich mich getraut zu fragen, wo da mich wirklich alle angeguckt haben. Das war wirklich, als hätte ich was ganz Böses gemacht.
Haben Sie
dann
auch.
Ich bekam dann ein Bänkchen, was sich aber auch nicht als gut rausstellte. Und dann setzt man sich irgendwo hin, wo Namensschildchen waren, aber da saß schon eigentlich jemand anders, eine ganz schwierige Dame. Aber
das war Gurkengretel, ne? Die haben Sie besonders schätzen gelernt in der Zeit. Gurkengretel, durch was zeichnete die sich aus?
Durch eine unfassbare Lebensfreude, die sie mit jeder Faser ihres Körpers ausstrahlte. Wie soll ich die Dame erklären, ohne ihr Böses zu wollen, weil da kommt die Toleranz wieder. Ich sag mal so, die war so in sich versunken, dass man nicht mehr merkte, dass sie Freude am Leben hatte. Aber wahrscheinlich war die ganz tief versteckt. Sie war auf der Suche nach sich selber, glaube ich. Das war so jemand, den man am liebsten füttern wollte, streicheln, in die Sonne stellen wollte. Die sah aus wie so ein Blümchen beim Doktor im Wartezimmer, was ab und zu nur mal aus Versehen Wasser kriegt. Also sehr schwierige Dame.
Also Sie wurden keine Freunde bis zum Ende des Kurses.
Aber es versöhnte mich sehr, dass ich sie ganz am Ende erwischt habe, wie sie heimlich geraucht hat. Und da wusste ich, guck an, sie lebt. Auch sie hat Fehler.
Auch der Zen-Meister wurde nicht ihr bester Freund, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig. Was für ein Problem hatten Sie mit ihm konkret?
Also ich muss zugeben, es war natürlich ein äußerst gut aussehender junger Mann mit einer Topfigur und wunderschönen Füßen, die er gerne zeigte, weil er lief natürlich nur barfuß rum. Ich habe selten so gepflegte Füße gesehen, außer in der Apothekerzeitung für die Fotos nachher. So, und dieser Herr kam dann in diesen Saal rein, in diese Aula, wo wir dann alle unseren Platz gefunden hatten. Man gongte natürlich, als er reinkam, und er schwebte regelrecht über den Boden, bekam dann aber den ersten riesigen Hustenanfall, wo ich dachte, Mensch, ist zum Schweigen auch nicht so gut. Man brachte ihm dann irgendwann mal ein Wasser, dann hustete er sich nochmal aus und blieb erstmal eine halbe Stunde ruhig. Und dann erklärte er uns, das kann man nicht nachmachen: Meine Lieben, heute lernen wir sitzen. Wobei, man kann sitzen nicht lernen. Noch könnt ihr nicht sitzen, aber ihr werdet es irgendwann können. Dieses Irgendwann wird jetzt sein, nur nicht jetzt, in einem anderen Jetzt. So, und das hat er in 20 Minuten erzählt, ich hätte ihn erwürgen können.
Wissen Sie jetzt, wie man richtig sitzt?
Ich kann es immer noch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was er unter Sitzen versteht, tut mir nur unendlich weh.
Sie saßen da auf Ihrem Holzbüßerbänkchen.
Ja, ja.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie dachten, ich kann so nicht mehr sitzen?
Ja, dieses Sitzen wurde ja immer anstrengender. Erst saßen wir normal, wie es angeblich bequem sein sollte, wobei ich diese Position nicht gefunden habe. Dann in der ersten Hälfte des Lotussitzes, wobei ich schon ernsthaft überlegt habe, okay, wenn dieses Bein jemals wieder da runterkommt, was mache ich damit? Dann sollten wir irgendwann in den ganzen Lotussitz. Und da wusste ich, wenn ich das mache, schlafe ich wieder 2 Jahre im Gipsbett. Das kriege ich niemals hin. Einige andere beschwerten sich auch, dass ihnen die Beine einschlafen würden dabei. Darauf meinte der Zen-Meister nur mit gütiger Stimme: Missachten Sie Ihre Beine. Sie sollen bei sich sein, beim Sitzen, im Hier und Jetzt. Sie sollten nur an Ihre Beine wieder denken, wenn Sie aufstehen möchten. Dann lassen Sie sie langsam wach werden. Das verlangt viel Toleranz. Viel Toleranz.
Sie sind dann aufgestanden und haben die Beine in die Hand genommen. Sie sind nämlich ausgebüxt in der Pause und haben gedacht, da komme ich nicht mehr zurück.
Ja, es war einfach zu viel für mich, ganz ehrlich. Weil ich hatte zumindest erwartet, weil die eine Dame, die dann tatsächlich sprach, meinte, dass sie extremste Rückenprobleme bekäme. Und ich hatte gehofft, dass er sagt, dann reden wir später und ich helfe Ihnen bei einer anderen Position und wir schauen mal nach dem Rücken. Aber er meinte nur, nein, man müsse das alles missachten. Ja gut, super, was passiert, wenn die Frau nachher gelähmt ist? Missachtet sie das auch? Also das war schwierig. Und ein Satz, der hat mich komplett weggehauen von ihm. Er erzählte irgendwann mal davon, dass wir Menschen in 80 Jahren leben, ja nur maximal 2 Monate bei uns im Hier und Jetzt wären. Und das konnte ich so nicht stehen lassen. Ich habe nichts gesagt, aber in mir hat es gebrodelt. Weil ganz ehrlich, ein Kind ist immer bei sich, im Hier, Heute und Jetzt. Deswegen dauert für ein Kind auch die Zeit so lang. Weil es ist ja positiv, ein Egomane. Es merkt jeden Schmerz, jede Freude, jede Sehnsucht, alles. Ein Kind ist immer bei sich. Ein Jugendlicher in der Pubertät ist sehr bei sich. Es kann sein, dass man nachher im Erwachsenenalter irgendwann mal von der Vergangenheit und der Zukunft hauptsächlich erzählt und das Hier und Jetzt vergisst. Aber es sind bedeutend mehr als 2 Monate in 80 Jahren. Und deswegen konnte ich dem Herrn auch nicht mehr so glauben, habe am nächsten Morgen das Gehen, welches wir dann ja auch lernen sollten, nur aus der Ferne betrachtet.
Aber Sie hatten erst vor, hinzugehen.
Ja, ja.
Sind um 5 extra aufgestanden, haben dann aber einen Blick in den Innenhof geworfen und gedacht, nee, das mache ich nicht mit, da fange ich erst gar nicht an. Was hat sich Ihnen da für ein Bild geboten?
Ja, weil unser barfuß schwebender Zen-Meister, dieser Gutaussehende, ging, aber so wie der ging, also damit hätte er bei Let's Dance den Ausdruckstanz gewonnen. Und dann versuchte der ganze Rest, wissend bei sich sein, im Hier und Jetzt hinterher zu stiefeln. Und das habe ich mir eine Zeit lang angeguckt und habe gesagt, Horst, das geht nicht, das mache ich nicht. Nein, wenn ich das mache, werde ich mir selber untreu. Nein.
Das klingt schon so, als wären Sie ein bisschen neidisch auf den Zen-Meister, Herr Lichter.
Ich sag mal so, ich weiß es sehr zu würdigen, dass er einen so unglaublich gepflegten, tollen Körper hat. Und die Füße, da muss ich sagen, bin ich ernsthaft neidisch drauf.
Es gab noch eine Szene, die sich 2-mal täglich im Kloster abgespielt hat und von der Sie bis heute nicht wissen, was war das? Ich sag nur so viel, das Glockenrätsel. Was ist da passiert?
Ja, ich hatte irgendwann, nachdem ich mich hauptsächlich auf mich konzentriert hatte und sehr viel Fahrrad gefahren bin und spazieren gegangen bin, um meine Gedanken zu finden, auch einen schönen Platz im Klosterhof gefunden, weil es war ja ein Kloster, wo ich einfach in Ruhe mal sitzen konnte, um zu gucken. Und wenn man so ganz in sich versunken da ruhig sitzt und urplötzlich haut einer mit einem Hammer auf einen, ja, das ist ja keine Schale, das war kein richtiger Gong, das war irgendeine Eisenscheibe, draufschlägt, ist man erstmal sehr, sehr wach und sehr bei sich. Und ich habe natürlich überlegt, okay, wenn da jemand 5 Minuten drauf rumhämmert, was passiert danach? Nichts. Dann habe ich auf die Uhr geguckt. Und das war eine ganz komische Uhrzeit, ich weiß nicht mehr, 9.13 Uhr, irgendwie sowas. Und denke, okay, an der Uhrzeit kann es auch nicht liegen. Und das passierte 2-mal am Tag zu den unterschiedlichsten Uhrzeiten, aber ohne erkennbaren Grund.
Und Sie haben es passierte nicht weder versucht, vorher nachzufragen? Was
Ich durfte ja nicht reden.
Sie hätten ja mal beim Auschecken aus dem Kloster an der Rezeption fragen können.
Nee, da war ich nur froh, dass ich weg durfte.
Ihr buddhistischer Meditationskurs war auch noch verbunden mit einer Arbeit, die man zugewiesen bekam, beziehungsweise die man sich eigentlich aussuchen durfte. Wie sah die Auswahl von Tätigkeiten aus, denen Sie nachkommen konnten?
Ja, das war auch schön. Am Anfang wurde ich gefragt, Herr Lichter, Sie wissen ja, dass Sie mitarbeiten. Ich sage, aha, ja, dann gut. Ja, Sie können wählen zwischen Küche, Gartenarbeit oder Putzen. Küche geht aber nicht wegen Corona. Ich denke, okay, warum sagt er denn dann? Also sage ich, Garten, ich würde gerne im Garten arbeiten. Das tut mir leid, der Kurs ist voll. Und dann habe ich gefragt, das war ja nur alles beim Einchecken. Ich sage, warum fragen Sie mich, was ich gerne tun würde, wenn es nur noch Putzen gibt? Warum sagen Sie nicht, Herr Lichter, Sie putzen ab morgen? So, das war der erste Schock. Und dann stand ich am nächsten Tag zum Putzen bereit. In einer langen Schlange wieder. Dann wurden die Putzutensilien gereicht, ein Eimer mit entsprechenden Utensilien. Und dann bin ich losmarschiert, weil ich dachte, man sagt mir wann, wo, was. Und dann habe ich eine Dame beobachtet, die vor einer Glasscheibe stand. Und das ist wirklich, das ist Realsatire. Wenn man jemand sieht, der erstmal eine Scheibe gefühlt eine Viertelstunde anschaut, um Kontakt mit ihr aufzunehmen, dann vorsichtig, sehr bewusst den Glasreiniger hochnimmt und die Scheibe damit überrascht, dass man sie urplötzlich ansprüht, zuguckt, wie langsam der Glasreiniger runterläuft, um dann ganz langsam innig mit dem Lappen kreisende Bewegungen zu machen. Ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben so viel geputzt und ich liebe Sauberkeit. Ich will fertig werden. Ich habe zwei Ziele. Es soll sauber sein und ich will fertig werden. Ich muss vorher nicht mit der Glasscheibe Freundschaft reden.
Ihnen aber schon klar, unfassbar, dass es da um den meditativen Aspekt der Arbeit ging, ne? Und nicht um was schnell wegzuschaffen.
Ja, aber ich hatte Angst, dass irgendwann die Glasscheibe in Aktion tritt und den Typen putzt. Ja, also das war schwierig. Also das war ganz schwierig für mich. Nee, das ist nichts.
Jetzt muss man sagen, was das Wegschaffen betrifft, dürfen Sie vermutlich den meisten von uns ohnehin was voraus haben. Sie haben wahnsinnig viel gearbeitet schon in Ihrem Leben. Sie sind Sohn eines Bergmanns, haben mit 14 Jahren eine Ausbildung zum Koch gemacht, haben dann im Tagebau und parallel auf dem Schrottplatz gearbeitet. Mit 26 kam dann der erste Schlaganfall. Wie viele Stunden am Tag haben Sie damals gearbeitet?
Oh, tatsächlich sehr viel. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war ich sehr stolz und auch fest überzeugt, dass das richtig ist, dass man mindestens 16 Stunden am Tag arbeitet, weil ich hätte dann ja immer noch 8 frei. Das ist natürlich auch mit aus der Not herausgeboren worden, aus zwei Dingen. A, bin ich erzogen worden, wenn ich etwas haben möchte, muss ich dafür etwas tun. Und so sehe ich im Leben heute auch noch. Es gibt zwei Möglichkeiten, etwas zu tun. Entweder mit dem Geist, da bin ich sehr klug und kann damit sehr viel bewegen, oder mit den Händen, was nicht heißt, dass ich dann dumm bin. Aber wenn mir das geistige Vermögen fehlt auf der einen Seite, habe ich vielleicht das Handwerkliche auf der anderen Seite. Und ich habe zwei Jobs immer parallel gehabt. Das heißt, 8 Stunden Wechselschicht in der Fabrik und 8 Stunden am Schrottplatz. Und das war für mich normal. Ich habe 3-4 Stunden geschlafen und in der Zeit auch voller Inbrunst behauptet, wer mehr schläft, ist faul. Das habe ich damals so als richtig erachtet, bis halt der erste Gehirnschlag kam.
Mit 28 folgte dann der zweite Schlaganfall, auch noch gekoppelt mit einem Herzinfarkt. Da war Ihnen aber dann schon klar, eine dritte Chance gibt's wahrscheinlich nicht. Ich muss was ändern. Was haben Sie verändert damals?
Also erstmal musste ich natürlich wieder einigermaßen genesen. Aber ich sah schon anders aus als heute. Ich wog dann 98 Kilo durch Medikamente und fehlender Bewegung. Meine linke Seite funktionierte nicht richtig, mein Kurzzeitgedächtnis war nicht da und meine Aussprache war natürlich auch gehandicapt. Aber dann habe ich mir viele Gedanken gemacht über mein Leben vorher und bin zu dem Entschluss gekommen, dass das wohl falsch war für meine Person. Genauso falsch wie vorher dieses Kloster für mich, aber vielleicht richtig für andere. Und habe gesagt, okay, was wollte ich eigentlich? Eigentlich hatte ich ja mal den Beruf Koch gelernt, weil ich Menschen liebe. Ich wollte Menschen am Tisch haben. Ich hatte einen Traum von meinem Geschäft, von meinem Laden, wo all das ist, was ich liebe. Diese Antiquitäten, alte Autos, Motorräder, Essen, Trinken, wo die Menschen hinkommen, Trödel, Antiquitäten, wo man sich trifft, wo man sich wohlfühlt, wo man gefragt wird, wie es einem geht und das auch so gemeint ist. Und mit dieser Aufgabe habe ich angefangen, gegen alles einfach zu arbeiten, ohne Geld, mit Sperrgut in einer alten Scheune und habe meinen Laden gebaut. Aus heutiger Sicht nachgedacht, komplett irrsinnig, verrückt, dass das funktioniert hat, ist heute noch ein Wunder, ehrlich.
Sie haben am großen Ofen Pfannkuchen gebacken für die Leute.
Ja. Und witzigerweise noch mehr Stunden gearbeitet als vorher. Ich habe rund um die Uhr gearbeitet, aber ich habe Dinge getan, die mir unendlich viel Freude machen. Ich glaube, Arbeit wird erst dann zur Belastung, wenn man Dinge tut, die man ungerne tut.
Sie sind da entdeckt worden, auch fürs Fernsehen. Ihre Kochshows sind eingeschlagen wie eine Bombe. Laferlichter Lecker war extrem erfolgreich. Hat aber auch wenn es Ihnen wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, unheimlich viel Zeit in Anspruch genommen. Wie ruhelos war Ihr Leben als Fernsehkoch?
Extrem. Es wurde tatsächlich immer mehr. Also im Laden, in der Olithek damals, haben wir am Anfang 7 Tage die Woche gearbeitet. Aber da war ich ja immer da. Dann kam das Fernsehen langsam dazu, mit einem Tag in der Woche, dann 2, dann 3 Tage die Woche. Im Laden wurde die anderen Tage dann geschlossen, so dass man halbe, aber ich habe immer noch 7 Tage. Aber es war natürlich nicht zu Hause. Ich war dann auf einmal in Hamburg, dann fing ich noch an mit Theaterspielen. Dann kam die 2. Sendung dazu, die 3., die 4. Sendung. Auf einmal hatte ich 4 Fernsehsendungen plus Theater, Live-Auftritte, Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann haben wir den Laden geschlossen. Meine Frau hat nur noch Kaffee gemacht, aber ich war fast nur noch weg. Und da kam wieder der Moment im Leben, wo man sagt, okay, ist halt alles so richtig. Aber dafür brauchte ich wieder einen Anstoß.
Das war der Tod Ihrer Mutter wahrscheinlich, 2014, oder?
Ja, weil wenn man so überlegt, das war das erste Jahr, in dem ich mir vorgenommen hatte, ich nehme 2 Monate am Stück frei. 1 Monat, um zu Hause zu bleiben bei meiner Frau und 1 Monat mit ihr in Urlaub zu fahren. Und genau am ersten Tag des Urlaubs rief Mutter an und sagte, Jung, ich habe da was Schlimmes, ich glaube, das ist nicht gut. Und dann bin ich runtergefahren und dann habe ich sie begleitet, von den ersten Befunden bis zum Tod. Und das hat wieder so viel verändert in mir. Und ich habe auch lange, lange Zeit Angst gehabt, dass ich die Freude verliere, den Clown verliere, den Spaß verliere, den Blödsinn machen. Ich glaube, ich habe da nochmal eine ganz neue Türe in mir selber geöffnet. Ich weiß noch nicht, ob sie gut ist oder nicht, aber ich fühle mich momentan sehr gut, wo man weitaus tiefsinniger wird. Weil wenn man einen Menschen begleitet bis zum letzten Atemzug, von dem man vorher geglaubt hat, Gott, sie ist so stark, sie wird 95, fällt vom Fahrrad, das macht schon sehr viel mit einem, obwohl ich ja vorher mit dem Tod immer wieder Kontakt hatte.
Ja, weil einem die eigene Endlichkeit natürlich dann auch tatsächlich im nahestehenden Menschen deutlich wird.
Auch das, ja.
Ihnen war nach dem Tod der Mutter klar, ich muss raus aus dem Hamsterrad. Und Sie haben gesagt, ich höre auf, als Fernsehkoch zu arbeiten und mache jetzt nur noch Bares für Rares. Eine Trödelshow, die erst im Jahr vorher mit 6 Folgen gestartet war und wo viele gesagt haben, bist du verrückt, Horst, du bist doch als Fernsehkoch erfolgreich, was willst du mit dem Trödel? Was war es, was sie hat sagen lassen, egal ob das ein Erfolg wird oder nicht, das ist genau mein Ding, das ist das, was ich möchte.
Es waren eigentlich 2 Entscheidungen parallel. Die eine Entscheidung war mit dem Kochen, mit allem drum und dran, was mir viel Freude gemacht hat, mit den ganzen Sendungen, das war genug. Ich habe immer so eine eigene Uhr, wo ich sage, okay, jetzt ist gut. Da waren zu viele Dinge nicht mehr richtig. Das nächste war, ich hatte nie Angst, dass ich alles verliere. Und selbst wenn, ich war ja auch glücklich, wo ich nichts hatte. Deswegen habe ich alle Sendungen gekündigt und hatte nur noch diese wenigen Folgen, das waren 30 Sendungen pro Jahr, sonntags morgens, Bares für Rares, eine Sendung, die mir so viel Freude machte, von der ich so überzeugt war, dass sie funktioniert, dass sie den Menschen mögen. Und selbst wenn nicht, es wäre mir egal gewesen, tatsächlich, wenn es nicht funktioniert hätte. Ich war ja immer fleißig in meinem Leben. Ich komme schon klar. Und wenn ich nur Leergut im Supermarkt sortiert hätte, aber ich kann ja arbeiten. Ich hatte nie Angst davor, dass ich nicht klarkomme. Und ich brauche nicht unbedingt den Applaus und die Bewunderung und dieses Erkanntwerden. Weil das hatte ich die meiste Zeit in meinem Leben nie. Aber ich war von Baris Ferraris so überzeugt.
Ja, und heute ist es die erfolgreichste Nachmittagssendung im ZDF mit einem Marktanteil von 3 Millionen Zuschauer im Schnitt. 25%. Unglaublich.
Ja, die erfolgreichste deutsche Fernsehsendung momentan. Ist unfassbar.
Dennoch sagen Sie, das hat sich ja auch verändert. Von den ursprünglich erstmal 6 Folgen, dann 30, die Sie gemacht haben. Heute sind es über 200 Sendungen pro Jahr. Ich zitiere jetzt mal aus dem Buch. Sie sagen, es war ein altes, gemütliches Karussell, mit dem ich damals gestartet bin. Heute ist eine Hightech-Maschine draus geworden. Wie sieht so ein Arbeitstag für Sie aus, wenn Sie diese Sendung aufzeichnen?
6 Uhr klingelt mein Wecker, dann stehe ich auf. Frühstücke in Ruhe, weil die erste Stunde morgens brauche ich für mich. Um 7 Uhr fahre ich los zum Studio. Dann bin ich 7:45 da. Dann begrüße ich meine ganzen Kollegen, mein ganzes Team. Dann erzählen wir ein bisschen, trinken noch ein Tässchen Kaffee, lachen ein bisschen, erzählen, wie der gestrige Abend war. Und dann fangen wir an mit der, ich sag jetzt mal, Produktion hört sich dumm an, aber dann kommen die ersten Verkäufer, dann kommen die ersten Expertisen, die Verkäufe hinten, zwischendurch machen wir die Moderation und wir produzieren pro Tag 2 Sendungen. Es macht mir nach wie vor unglaublich viel Freude, aber bei 240 täglichen Sendungen im Jahr kann man alleine rechnen, das sind 120 Tage vor Ort. Allerdings, und das war ja nachher dann auch wieder, spielt ja eine große Rolle, ich fühle mich da so wohl, ich mag dieses Team so unendlich gerne und sie geben mir das Gefühl, dass sie mich mögen. Jeden Tag neue Menschen kennenlernen, jeden Tag diese kleinen Geschichten zu hören, mal ein Krimi, mal eine Komödie, mal eine Tragödie über diese Gegenstände. Mir macht es so viel Spaß zu zeigen, dass man Menschen, egal auch wenn sie mit einer alten Tasse kommen, mit Respekt, Höflichkeit und Freundlichkeit zu behandeln. Das ist wunderschön. Aber ich wohnte ja jetzt sehr weit weg. Nämlich über 500 Kilometer und war zwischen 200 und 250 Nächte pro Jahr in Köln auf einmal im Hotel und nicht zu Hause.
Das ist ein hoher Preis, den Sie da zahlen.
Ja, ich war die ganze Zeit zwiegespalten. Wenn ich am Set bin, wenn wir drehen, ist das ein wunderschöner Tag, ganz ehrlich. Wir haben wirklich, es gibt keinen Tag, ich müsste tot umfallen, wenn es nicht stimmt, wo wir nicht mal wirklich mehr als herzhaft lachen. Aber ich war weg von zu Hause. Abends im Hotel, Butterbrot essen, duschen, ins Bett. Ich habe meist 7:45 im Bett gelegen, noch irgendwas geguckt und um 10 Uhr Augen zu. Aber wenn ich zu Hause war, kam ich ja kaum noch an. Wenn ich 3 Wochen auf Dreh war, komme 2 Tage nach Hause, ist der erste Tag nur müde, der zweite Tag ist irgendwas besprechen, Post und wieder losfahren. Wenn ich 14 Tage zu Hause war, war alles super und dann kam da wieder die Trennung. Das hätte so nicht weitergehen können. Darüber waren wir uns bewusst und haben viel darüber diskutiert und erzählt.
Sie sagen, Sie waren zwiegespalten, sind Sie es jetzt nicht mehr?
Nein, wir haben ja wieder mal das Leben verändert.
Nämlich?
Wir haben unser Traumhaus aufgegeben in dieser wunderschönen Landschaft im Schwarzwald, wo wir so viele tolle Menschen kennengelernt haben, mit denen wir nach wie vor sehr eng befreundet sind und sind wieder ins Rheinland gezogen. Weil es gab ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich muss Baris Ferraris aufgeben oder aber ich muss den Wohnort aufgeben. Aber die Trennung von der Frau wollte ich natürlich auf keinen Fall.
Das kann ich nachvollziehen. Das wäre ja auch die bitterste Konsequenz gewesen. Ne?
Ja, wobei sowas natürlich häufig passiert in dieser Landschaft. Ne?
Sie sagen ja generell in Ihrem Buch, wir haben oft ein Ziel, aber wir sind nicht bereit, den Preis zu zahlen, um ans Ziel zu kommen. Und schieben es stattdessen auf die Umstände, dass wir nicht hingelangen. An was denken Sie da zum Beispiel?
Ja, jetzt kommen wir in einen Teil des Buches, wo ich über all die Dinge rede, die mich sehr, sehr beschäftigen und auf die ich gekommen bin, nachdem ich meine Ruhe da gefunden hatte in mir, diese Stille.
Wenn auch nicht im Schweigenkloster, genau.
Nee, weil das ist Neid, Missgunst, Gier und die Inkonsequenz der Menschen. Es hat mich immer unglaublich wütend fast gemacht, wenn Menschen sich nur beschweren. Sie beschweren sich über alles. Schuld ist der Chef, der Partner, der Ort, der Bürgermeister, die Politik, das Wetter. Alles ist schuld. Nur du bist nicht schuld. Man sollte vielleicht mal überlegen, was kann ich denn ändern? Was kann ich denn tun? Und genauso ist es, wenn jemand sehr unglücklich ist mit der Gesamtsituation in seinem Leben, ob sie beruflich ist, privat oder wie auch immer. Ich gebe dann immer den Tipp, und das ist nicht einfach, nimm dir einen weißen Zettel, schreib oben drüber, ganz egoistisch, was möchte ich? Wenn du das aufgeschrieben hast, schreibst du da drunter, und da musst du ehrlich sein, die Konsequenzen, die es mit sich bringt, wenn du dein Ziel erreichen möchtest. Wenn du nicht bereit bist, diese Konsequenzen zu tragen, überdenke dein Ziel. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte der beste Familienvater der Welt werden, für meine Familie. Was sind die Konsequenzen? An oberster Punkt steht eigentlich, ich muss Zeit haben für sie. Zeit, um mich zu kümmern. Ich muss ein offenes Ohr haben. Ich muss mich in die anderen Familienmitglieder reinversetzen. Was möchten sie? Was tut ihnen gut? Was tut ihnen nicht gut? Dann kann ich aber eigentlich nicht die große Karriere machen. Weil um die große Karriere zu machen, verlangt die von mir so viel an Zeit, an Aufwand, an Energie, dass ich kaum noch Platz für etwas anderes habe. Wenn ich der beste Schwimmer werden möchte, dann muss ich gut schwimmen können, dann muss ich trainieren ohne Ende. Aber ich muss auch, und das ist auch wichtig bei all diesen, was möchte ich? Man muss sich selber auch eingestehen, wenn einem das Talent oder die Möglichkeiten fehlen. Wenn ich einer der besten Sänger werden möchte, kann aber nicht singen, dann kann ich noch so viel üben, machen und tun, dann werde ich nie der beste Sänger werden. Aber ich kann dann singen für mich alleine vielleicht. Das heißt, man muss ehrlich sich selber gegenüber sein und das ist sehr, sehr wichtig und schwierig.
Für Sie im Leben gibt es noch drei weitere Begriffe, die eine ganz zentrale Rolle spielen. Demut, Dankbarkeit und Respekt. Was heißt Demut für Sie?
Also wenn ich Demut jetzt mal ganz hart nehme, dann ist Demut für mich schon, wenn ich morgens wach werde, mir nichts wehtut. Ich habe keine Schmerzen. Demut ist, wenn ich sehen kann. Wenn ich sehe und erkenne, wie schön alles sein kann. Auch der regnerische Tag, ich kann es sehen. Wenn ich hören kann, wenn ich all diese schönen Geräusche hören kann, die es gibt, von der Musik angefangen, alles. Wenn ich schmecken kann, wenn ich mich bewegen kann. Diese Grundbedürfnisse schon mal des Menschen, man weiß sie erst zu würdigen, wenn man sie verliert. Demut zu haben, dass man das schon mal geschafft hat, diesen Weg, dass wir da sein dürfen, das ist jetzt sehr philosophisch. Aber ich kann es anders erklären. Es gibt in dem Buch zwei Fragen, die ich auch irgendwann mal stelle und ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Fragen und die zwei schwierigsten Fragen im Leben. Die erste ist, mag ich mich? Mag ich mich jetzt hier im Heute? Damit meine ich nicht diese dusseligen Antworten, die man dann sagt, ja, ich möchte aussehen wie George Clooney, ich möchte so reich sein wie Steve Jobs und was weiß ich. Das ist Blödsinn. Es geht darum, mag ich mich? Wenn Sie das beantworten können, dann würde ich Ihnen gerne die Möglichkeit geben, eine Zeitreise zu machen. Eine Zeitreise zu Ihrem eigenen Ich mit 16 Jahren. Was würden Sie Ihrem eigenen Ich, der 16 ist, sagen, weil der weiß nicht, wer Sie sind? Was soll er beachten? Welche Tipps würden Sie ihm geben? Ich für meine Person habe darüber viel nachgedacht, weil ich mag mich. Ich bin weit weg von perfekt oder selbstverliebt sein. Das ist Quatsch. Aber ich mag mich. Und wenn ich meinem 16-jährigen Horst heute begegnen könnte, würde ich ihm sagen, es wird hart, aber alles wird gut. Ich wüsste, dass ich damit ihm freie Bahn geben würde, all die Fehler nochmal zu machen, die ich in meinem Leben begangen habe. Ich würde nochmal Menschen wehtun, ich würde nochmal die gleichen Krankheiten, ich würde nochmal das Leid durchlaufen. Aber das wäre ja wichtig, um der zu werden, der ich heute bin. Wenn ich ihm Tipps geben würde, was er nicht machen soll, dann käme ja ein anderes Ich nachher raus. Und ich weiß nicht, ob ich mich dann mögen würde.
Würden Sie ihm sagen, geh bloß nicht ins Schweigekloster?
Ich würde ihn schon hinschicken, ich würde sagen, mach mal, wird interessant.
Horst Lichter, ja. Vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, Sie müssen gar nicht ins Schweigekloster. Sie sind zu so vielen Erkenntnissen auch ohne Kloster gekommen, dass Sie anderen Menschen ganz viel mit auf den Weg geben können. Was ich weiß, ist, dass Sie wahnsinnig gerne, um Ruhe zu finden, mit dem Auto durch die Eifel fahren, weil Sie die Landschaft dort sehr mögen. Und ich habe jetzt als kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten, einen kleinen, ganz besonderen Reiseführer gefunden. Glücksort in der Eifel, fahr hin und werd glücklich, heißt der. Und da sind 80 bekannte und zum Teil sehr unbekannte Orte zusammengestellt, die es anzusteuern lohnt, um das kleine Glück im Alltag zu finden. Das Buch geht Ihnen Postwenden zu, Herr Lichter. Ich danke Ihnen.
Ich freue mich sehr. Dankeschön.
Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für Leute hatten.
Aber immer gerne.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.